Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Thorsten Schlomm ist ein international renommierter Prostata-Experte und Prostata-Chirurg. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, lieber Herr Heim.
Sie sind für die Einladung aus Hamburg zu uns gekommen. Eine etwas längere Anreise aus aktuellen Gründen?
Also gestern ging es noch. Wir haben ja heute und morgen und samstags ein paar unliebsame Gäste in Hamburg, die uns ein bisschen behindern in unseren täglichen Aktivitäten.
Aber gestern ging's. Sie meinen die Linksautonomen?
Nö, ich meine eher die Staatschefs.
Ach so, gut.
Also einige von denen. Aber gestern war super, weil ich bin sozusagen in Nieselregen und Kälte in Hamburg gestartet und war dann hier in den Tropen und habe einen schönen Abend auf der Terrasse hier auf dem Berg gehabt.
Gewaltiger Temperaturunterschied zwischen Deutschland Nord und Deutschland Süd.
Ja, also wir haben heute Morgen schon Temperaturen hier gehabt, die haben wir nicht im Hochsommer nachmittags in Hamburg.
Okay, wann haben Sie zuletzt operiert?
Dienstag Nachmittag.
Komplizierte Operation?
Die waren gut. Ich habe aber leider Dienstag um 3 Uhr nachts schon anfangen müssen, weil wir einen Notfall hatten. Und also
bei Prostata-Operationen gibt es Notfälle?
Das war, wenn man eine OP hat, wo dann eine Komplikation entsteht, dann muss man natürlich auch reparieren.
Okay. Wie oft entsteht da so eine Komplikation?
Gott sei Dank extrem selten bei uns. Also es war so pro Jahr muss ich das vielleicht 1-2 Mal machen.
Sind jemand, der viele Operationen schon gemacht hat, gibt es in Ihrem Gedächtnis eine schwierigste Operation?
Also ich habe tatsächlich immer so eine Top-10-Liste und sage auch häufig, so das war eine der Top-10-Schwiersten. Das müssten dann aber schon irgendwie Hunderte sein, weil letztendlich kann man das nicht mehr so richtig differenzieren. Aber es gab schon schwieriger, also wenn Patienten sehr, sehr dick sind, dann ist das für uns immer schon eine Herausforderung. Oder wenn die Prostata sehr, sehr groß ist und wenn die dann noch in einem kleinen Menschen drinsteckt, dann hat man wenig Platz und das macht es dann doch relativ schwierig manchmal.
Dick, weil sie dann durchs Fleisch einfach länger schneiden müssen?
Ja, man kommt halt nicht ran. Es ist dann sehr, sehr weit weg. Und wenn die Prostata noch groß ist, dann hat man einfach wenig Platz. Das ist wie wenn ein großer Motor im kleinen Auto klar. ist.
Diese Operation, diese Krebserkrankung, beides mit vielen Ängsten verbunden bei Patienten. Vor allem auch mit der Angst, hinterher impotent zu sein und inkontinent. Wie sieht da die Realität aus?
Also man kann heutzutage mit neuen Methoden sehr, sehr schonend operieren. Und gerade was Kontinenz angeht, ist es so, dass wir heute eigentlich keine Probleme mehr haben. Weniger als 5% unserer Patienten sind hinterher inkontinent. Und die inkontinent sind, das nennen wir Inkontinenz, wenn die ein paar Tropfen Urin verlieren, sind die schon inkontinent. Das heißt, die brauchen keine Windel. Aha. Und die verlieren ein paar Tropfen, wenn sie was Schweres hochheben. Das sind aber nur 5%.
Was ist mit der Potenz?
Potenz ist eine andere Frage. Das hängt von vielen Faktoren ab. Einerseits natürlich, wie die Potenz vorher ist. Also die wird nicht besser werden. Das ist keine Tuning-Operation. Und bei den Älteren, man muss schon sagen, wir erheben ja diese Potenzdaten vorher. Und denk mal schon so, fast die Hälfte der über 60-Jährigen haben Potenzprobleme, was natürlich so öffentlich nicht so angesprochen wird. Ja. Und wenn man vorher schon Probleme hat, dann ist das Risiko, dass es schlechter wird, hinterher ein bisschen höher. Ja. Und es hängt ganz von dem Tumor ab, ob man die Nerven, die um die Prostata herumgehen, erhalten darf. Das ist so eigentlich der Faktor.
Hilft dann im Anschluss an die Operation möglicherweise Viagra?
Ja, wir machen das regelhaft. Also wir machen so eine richtige Kur. 3 Monate nach OP kriegt jeder so eine Pille, einmal pro Tag. Einfach um die Durchblutung des Penis ein bisschen aufrechtzuerhalten.
13.000 Männer in Deutschland sterben pro Jahr an Prostatakrebs. Professor Thorsten Schlomm, stimmt die Zahl?
Ja, die stimmt. Ungefähr 12.500, 13.000, das ist so die Zahl, die wir auch kennen.
Tendenz steigend?
Tendenz nicht steigend tatsächlich. Also die Fälle werden immer mehr, weil wir einfach mehr diagnostizieren durch Früherkennung.
Ja. Und weil die Menschen auch älter werden?
Menschen älter werden. Und die Therapien natürlich auch besser werden, hält sich das so ein bisschen in der Waage. Aber man muss immer sagen, 13.000 sterben immer noch. Mhm. Und meine klare Meinung ist, die 13.000 müssen nicht sterben, wenn die zu einer guten Vorsorge gehen würden.
Gute Vorsorge heißt PSA?
Also im Prinzip heutzutage kann man sagen, PSA, über den PSA-Wert finden wir 99% der Tumoren. Und zur Vorsorge gehört immer noch auch die Abtastung der Prostata, weil auch Tumoren da sein können, die keinen PSA-Wert bilden und trotzdem sehr groß sind.
Also Vorsorge reden wir noch ausführlich drüber, vor allem auch über PSA, weil es immer noch Leute gibt, die sehr skeptisch sind gegenüber dieser Art der Untersuchung. Früher zumindest hat man immer gesagt oder gedacht, Prostatakrebs ist ein Alterskrebs. Stimmt das?
Also das stimmt, ganz klar. Die mittlere Erkrankungsalter ist so bei 70, also da ist der Peak. Und es gibt aber auch sehr viele junge Männer, die Prostatakrebs haben. Das sind dann aus unserer Sicht zwei verschiedene Arten von Tumoren, also die Entstehung. Bei jungen Männern entsteht ja durch Testosteroneinwirkung, wie beim Brustkrebs zum Beispiel, durch Hormone. Und bei den älteren Männern ist es eher so genetischer Verschleiß, weil einfach die Zellen dafür nicht gebaut sind, 70 zu werden.
Wenn Sie sagen, auch bei den Jungen findet man sehr oft Prostatakrebs, gibt es da eine relevante Zahl, die man nennen kann?
Also wir sehen international, bei unter 50-Jährigen ist so bei 2% der Prostatakrebserkrankten sind unter 50. Mhm. Und wenn man das mal auf die Summe der Männer hochrechnet, ist das schon enorm.
Je jünger man ist, ist dann auch zwangsläufig desto aggressiver der Krebs?
Nee, andersrum. Je jünger der Patient ist, desto gutmütiger ist der Krebs. Und je älter man ist, desto aggressiver ist der Krebs. Das ist eigentlich ganz logisch, weil bei den älteren Männern, Prostatakrebs, muss man wissen, entsteht in der Regel 10, 15, 20 Jahre, bevor wir den finden. Das heißt, der wächst sehr langsam. Aha. Und wir denken, dass bei einem 70-Jährigen der Tumor auch schon mit 50 entstanden ist. Und da hat er natürlich 20 Jahre Zeit gehabt zum Wachsen. Beim 50-Jährigen hat er vielleicht nur 5 Jahre Zeit gehabt. Und wir finden die heutzutage durch die Vorsorge. Und deswegen, junge Tumoren sind auch jünger und haben noch nicht so viel Zeit gehabt, aggressive Mutationen anzureichern.
Trotzdem muss man sie zügig behandeln, weil da sie ja schon mit dem zeitlichen Vorlauf ausgestattet sind, kann das dann bei diesen Menschen, bei diesen Betroffenen im Alter richtig problematisch werden.
Genau, also die Tendenz geht ja, dass wir eigentlich nur Patienten therapieren wollen, die noch eine Lebenserwartung von 10 Jahren plus haben, also Operation oder Bestrahlung. Weil man kann es ganz flapsig sagen, bei den Älteren lohnt es sich nicht, weil die würden mit dem Tumor sterben, aber nicht durch den Tumor. Und die sterben dann mit 95 an irgendwas, aber nicht an Prostatakrebs. Und dann macht es keinen Sinn, den mit 80 noch eine Operation angedeihen zu lassen, die mehr Nebenwirkungen hat als Nutzen.
Passiert das aber in der Realität in Deutschland nach wie vor, dass Männer mit 80 plus immer noch operiert werden?
Eigentlich nicht mehr. Also es gibt ganz, ganz seltene Fälle. Da gibt es in der Regel aber auch immer irgendwelche Gründe dafür. Aber in der Regel wird sowas nicht mehr gemacht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Professor Thorsten Schlomm, Prostata-Experte, Prostata-Chirurg von der Hamburger Martini-Klinik, die, keine Ahnung, von G20 jetzt auch betroffen ist.
Also tatsächlich ist unsere ganze Uniklinik gesperrt. Also man kommt eigentlich nicht mehr rein und raus. Und wenn man mal drin ist, muss man auch drin bleiben. Interessanterweise kommen auch die Patienten nicht mehr rein. Deswegen haben wir die Sprechstunden abgesagt.
Okay.
Und hoffen, dass das dann am Montag wieder vernünftig läuft.
Und Notfälle können versorgt
werden? Ja, ist doppelte Bereitschaft. Ich denke mal, das ist auch der Sinn, dass man da einfach nochmal viel Kapazität hat, falls, was wir ja alle nicht hoffen, was passieren sollte, dass man da auch gute Kapazitäten hat.
Sie selbst leben, glaube ich, auch in Eppendorf. Haben Sie überhaupt die Garantie, in Ihre Wohnung oder in Ihr Haus zurückkehren zu können am Wochenende?
Ja, ich weiß es noch nicht. Also ich fliege nachher nach Berlin und versuche morgen aus Berlin mit dem ICE zurückzukommen. Das scheint zu funktionieren und dann versuche ich vom Hauptbahnhof nach Eppendorf zu kommen.
Zwei Sachen scheinen von außen betrachtet bei dieser Martini-Klinik besonders zu sein. Zum einen dieses ausschließlich fixiert sein auf Prostata und Prostata-Erkrankung und zum Zweiten auch eine ganz spezielle Form von Organisation und Hierarchie, wenn wir damit anfangen.
Also wir haben uns einfach mal selber gefragt, wie wir, wenn wir Patienten wären oder Familienangehörige Patienten sind, wie wir behandelt werden wollen. Und ich möchte nicht von einem Arzt behandelt werden, der 12 Operationen macht, verschiedene, und davon immer nur 5 pro Jahr. Also dann kann man es eigentlich nicht richtig gut. Und wir haben uns halt super spezialisiert. Das heißt, wir machen nichts anderes als Prostatakrebsoperationen und können das natürlich deswegen sehr gut. Also wir machen die alle, haben mehrere tausend Operationen hinter uns, und man muss tatsächlich sagen, um so eine Prostatakrebsoperation richtig gut zu machen, wir nennen das High-Volume-Chirurg, muss man mal so 1000 gemacht haben.
Ja.
Wenn man sich überlegt, der Standard-Chefarzt in Deutschland macht vielleicht 10 im Jahr, dann braucht er dafür 100 Jahre.
Wie viel machen Sie im Jahr?
So zwischen 150 und 300.
Okay. Große Differenz.
Ja.
Wie haben Sie sich hierarchisch organisiert als Ärzte?
Also wir haben eigentlich die Hierarchie fast komplett aufgehoben. Wir sind 12 leitende Ärzte, so nennen wir uns. Also sind untereinander komplett gleichberechtigt. Wir operieren alle, das ist unser Hauptprodukt sozusagen. Und wir haben alle super Spezialisierung nochmal, dass man, der eine macht Genforschung, der andere macht Bildgebung, der andere macht Roboterchirurgie. Also jeder hat nochmal zu seinem klinischen Aufgabenbereich nochmal so eine Spezialisierung in die Wissenschaft, dass wir auch da wirklich am Stand der Zeit sind.
Wie groß ist die Verwaltung?
Verwaltung haben wir relativ klein gehalten, weil wir als Ärzte uns eigentlich ein bisschen selber verwalten, weil wir denken, wir können das auch besser als die Verwaltungsleute, weil wir genau wissen, was die Patienten brauchen, was wir brauchen, um gut zu arbeiten, und das klappt bei uns eigentlich sehr gut.
Das, was Sie gerade geschildert haben, diese extreme Spezialisierung plus die Selbstorganisation, denken Sie, das ist auch ein Modell für medizinische Versorgung in ganz anderen Bereichen und auch ganz anderen Bundesländern?
Also ich denke, das ist absolut die Zukunft. Wir reden heute, und das ist so ein Trend, der jetzt auch in den USA schon sehr en vogue ist, auch in England, Australien, also in den eher zentralistisch gesteuerten Gesundheitssystemen. Das nennt sich Value-Based Healthcare. Da wird man nicht mehr nach der Masse bezahlt oder nach der Liegedauer. Das war ja früher so. Je länger der Patient, also für jeden Tag hat man Geld bekommen, hat man die schönen mit einer Nasenbluten 3 Wochen in der Klinik gelassen. Und heute wird man nach Fallpauschalen bezahlt. Und das ist natürlich auch ein schlechter Anreiz, weil dann mache ich viel, kriege viel Geld. Und ob ich schlecht mache oder gut mache, das ist eigentlich egal. Und wir wollen dahin gehen, dass wir nach Qualität bezahlt werden. Also Pay per Performance nennt man das im Englischen. Das heißt, wenn ich gut bin, kriege ich mehr. Wenn ich schlecht bin, kriege ich eine Strafe im schlimmsten Fall. Und das ist patientenorientiert. Das ist genauso wie in einer normalen Wirtschaft. Ich würde nie mit einer Fluglinie fliegen, wo jedes zweite Flugzeug abstürzt. Das würde keiner machen. Und da gibt es Sicherheits- und Qualitätsmechanismen. Und in der Medizin gibt es das nicht, weil einfach keiner fragt.
Das Leben an und für sich ist ungerecht. Was bedeutet Professor Thorsten Schlomm? Der eine bekommt Prostatakrebs und der andere nicht. Wie sehr spielt da diese genetische Komponente mit rein? Was weiß man da?
Also erstmal müssen wir sagen, wir glauben eigentlich, dass jedermann Prostatakrebs bekommt. Nur bei den wenigsten wird er irgendwann mal diagnostiziert. Also wenn man mal Autopsien sich anschaut, also Männer, egal welches Alter, die Prostata rausnimmt bei so einer Autopsie, haben 50% der 50-Jährigen, 70% der 70-Jährigen haben Prostatakrebs. Nur bei den meisten, wie gesagt, findet man ihn nicht. Es gibt aber zwei Risikofaktoren und eigentlich nur zwei, die wir statistisch auch belegen können. Das eine ist Alter, darüber haben wir schon gesprochen.
Aha.
Und das zweite ist Genetik. Also wenn man in der Familie überdurchschnittlich häufig Mitglieder hat, die Krebsarten haben, wie Brustkrebs, Prostatakrebs, aber auch Bauchspeicheldrüsenkrebs, Hautkrebs, dann muss man daran denken, dass man eventuell so ein Krebsgen in der Familie hat, was einen das Risiko erhöht, auch selber Krebs zu bekommen.
Wie hoch ist der Prozentsatz derer, die, weil sie genetisch entsprechend veranlagt sind, dann Prostatakrebs kriegen?
Also wir schätzen so zwischen 10% und 20% ist es genetisch bedingt.
Nur so wenig?
Ja, schon
relativ. Finde ich jetzt überraschend.
Ja, ich finde schon fast viel.
Okay, das andere ist die Geschichte mit dem Alter. Wenn Sie sagen, 70% der 70-Jährigen haben so einen Krebs, macht es dann überhaupt noch Sinn, für die beispielsweise zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen?
Also ich plädiere ganz, ganz, ganz vehement für eine Vorsorge, gerade bei jungen Männern. Also man soll mit 45 mal anfangen, den PSA-Wert zu messen. Man soll aber auch dann irgendwann mal aufhören. Also wenn der PSA-Wert mit 70 einen bestimmten Wert hat, sollte man eigentlich nicht mehr hingehen. Und wir sagen auch Männern über 75, wenn der Wert niedrig ist, dass man das eigentlich lassen kann,
den PSA-Wert. Niedrig heißt dann bei einem 75-Jährigen?
Der sollte deutlich unter 3 sein.
Okay. Wenn er deutlich über 3 ist?
Dann muss man ihn beobachten, aber man muss auf jeden Fall noch nichts machen.
Und wann überhaupt bei einem 75-Jährigen macht es noch Sinn zu operieren?
Also bei einem 75-Jährigen halten wir uns extrem zurück. Wir würden eine OP nur machen, wenn der sonstige Probleme hat, nicht mehr auf Toilette gehen kann, weil okay, die Prostata auch zu groß ist. Und ansonsten beobachten wir die Tumor eigentlich ganz gerne.
Also zwei Faktoren, genetische Disposition zum einen und zum ersten und zum zweiten einfach der Faktor Alter. Was ist denn mit dem Lebenswandel? Was ist mit Diabetes, mit Übergewicht und solchen Dingen?
Das ist ein generelles Problem in unserer Gesellschaft und es gibt eigentlich keine Statistik, die das beweist, dass das auch Prostatakrebs erhöht, auch Rauchen, Alkohol und so weiter. Es gibt ein paar Hinweise, dass rotes Fleisch, Fett und so weiter das Risiko für Prostatakrebs erhöhen. Das sind natürlich aber auch Sachen, die einen gewissen Menschen selektionieren. Das heißt, die Frage ist immer, selektioniert das den Tumor oder ist das einfach ein Hinweis für Leute, die generell so ein bisschen Gesundheitsverweigerer sind und die haben dann schlechteres Immunsystem und so weiter und das kann natürlich auch dann auch jeglichen Krebs fördern.
Fördert ein Handy in der Hosentasche regelmäßig getragen Prostatakrebs?
Da gibt es auch keine Hinweise für. Auch bei Hodenkrebs hat man das mal diskutiert. Und es kommt natürlich darauf an, wie häufig man das Handy auch dann aus der Hosentasche rauszieht.
Ja, wenn man es dauerhaft drin lässt?
Also es gibt keine Hinweise dafür.
Wenn ich mich richtig an die erste Stunde erinnere, Professor Thorsten Schlomm, kommen Sie pro Jahr auf 150 bis 300 Operationen, korrekt?
In unserer Klinik, ja, pro Operateur.
Gibt es eine typische, klassische, normale Routineoperation?
Ja, das wünschen wir uns. Also der Schnitt, 90% der Operationen sind Gott sei Dank klassisch normal, wo man einfach reingeht, die OP ganz normal, wie man zur Arbeit fährt, hat keinen Stau. Mhm. Und keine Komplikationen und man ist dann irgendwann fertig. Und
wie läuft die ab? Wie lange dauert die?
Also eine Standardoperation dauert so 3-3,5 Stunden.
Wie läuft die ab?
Im Prinzip innen drin passiert immer das Gleiche. Also der Trick ist ja, dass wir die Prostata einerseits entfernen mit dem Tumor. Also die Prostata-OP hat ja den Zweck, den Tumor zu entfernen. Dafür müssen wir die gesamte Prostata entfernen. Und das Zweite ist, dass um die Prostata herum sehr wichtige Strukturen sind. Zum Beispiel die Nerven, die für die Potenz verantwortlich sind. Die gehen wie so eine Mandarinenschale um die Prostata herum. Also ganz feine Nerven, die man mit bloßem Auge gar nicht sieht. Darunter ist dann der Schließmuskel. Zweite wichtige Struktur, die den Urin hält. Also ja. Der Harnschließmuskel, den muss man natürlich erhalten, um nicht inkontinent zu werden. Darüber liegt wieder die Blase. Und es gibt halt zwei Herangehensweisen. Die eine ist, man macht erstmal alles kaputt und repariert. Meine Herangehensweise ist eher, dass ich es so rausoperiere, dass ich erst nicht viel kaputt mache, um auch nicht mehr viel reparieren zu müssen.
Ist also das die sogenannte Da Vinci-Methode?
Da Vinci ist eigentlich nur die Herangehensart. Also wir können einen Schnitt machen, dass man die Prostata mit den Händen erreicht. Dann machen wir so unter dem Bauchnabel so einen kleinen Schnitt, 8 cm. Aha. Oder man kann sogenannt schlüssellochchirurgisch operieren, laparoskopisch. Das heißt, man steckt Sonden in den Körper hinein, aha, 6 Stück. Sie sind nicht so groß wie so ein Kugelschreiber, kann man sich das vorstellen. Aha. Und dann steuert man die heutzutage über so eine Konsole, wie so ein Computerspiel, kann man sich das vorstellen.
Wie kriegt man die Prostata da raus?
Wir machen einen Schnitt ein bisschen den größer, packen die Prostata in so einen Beutel, die ist ja sehr formbar, und ziehen das über den Beutel dann durch, okay, diesen einen Schnitt wieder raus.
Und welche dieser gerade geschilderten Operationen ist sinnvoller?
Das kann man nicht sagen. Das ist tatsächlich maßgeschneidert für jeden Patienten. Bei einem ist die offene Operation sinnvoller. Zum Beispiel, wenn man sehr ein schmales Becken hat, dann macht das Sinn, weil man einfach mit diesen 6 Instrumenten keinen Platz hat. Bei Dicken zum Beispiel machen wir lieber die Da Vinci-Technik, weil man unter dem Fett quasi drunter wegtauchen kann. Und das Schöne ist, wenn man beide Methoden hat, dann kann man das für den Patienten Beste raussuchen. Und das ist schon schön, wenn man diese Möglichkeiten hat.
In welchen Fällen wird gelasert?
Lasern tut man bei einer gutartigen Prostatavergrößerung. Die Prostata wird im Alter immer größer. Irgendwann klappt es dann mit dem Wasserlassen nicht mehr so richtig gut. Und dann kann man die innere Vergrößerung durch die Harnröhre weglasern, um da einfach den Fluss wieder zu verbessern. Das hat aber nichts mit Krebs zu tun.
Chemotherapie, da war ja immer auch in der Diskussion, ob man da nicht viel zu sehr mit dem Prinzip Gießkanne arbeitet. Gilt das noch? Gibt es da Fortschritte?
Das gilt immer noch. Die Chemotherapie tötet ja einfach mit der Gießkanne jede Zelle, die sich teilt. Egal, ob es eine Krebszelle ist, eine Haarzelle oder eine Darmzelle. Deswegen kommen ja diese schlimmen Nebenwirkungen, Haarausfall, Durchfälle und so weiter zustande. Und wir gehen heute in die sogenannte Präzisionsmedizin. Und Krebs ist eine Erkrankung der Gene. Es sind immer Genveränderungen verantwortlich für Krebs. Und die kann man mit modernen Medikamenten reparieren. Wenn man weiß, welche Genveränderung da ist, kann man die gezielt reparieren. Und diese Medikamente wirken dann nur auf Tumorzellen und lassen die gesunden Zellen in Ruhe. Das nennt man Targeted oder Precision Medicine.
Haben Sie da eine vernünftige Datenbank auch inzwischen?
Leider nicht, weil diese Methoden sind sehr neu. Häufig macht man das auch so als Experiment. Ich habe jetzt selber gerade mal 5 oder 6 Patienten so behandelt, andere dann 2 oder 3. Und dann trifft man sich auf Kongressen und dann erfährt man, ja, da gibt es vielleicht mal so 20 oder 30, die wir zusammen in der Gruppe übersehen. Aber weltweit gibt es wahrscheinlich Hunderte oder Tausende. Und das ist auch ein Projekt, was wir jetzt gestartet haben, das heißt Progether, also so ein englisches Wort, zusammengesetzt aus Prostate und Together, also alle zusammen mit Prostatakrebs, wo wir das Wissen von über 11 Millionen Männern, die Prostatakrebs haben auf der Welt, die verfügen zusammen über ein Wissen von 66 Millionen Jahre, jeder einzelne zusammen in der Reihe 66 Millionen Jahre. Und dieses Wissen wollen wir in diese Datenbank bekommen, um die Medizin einfach noch besser zu machen.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Thorsten Schlomm und jetzt kommt Paul Simon. Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. Prof. Professor Thorsten Schlomm, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, wenn man Prostatakrebs bekommt, gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten. Operationen haben wir drüber gesprochen, Chemo. ProGather, das ist dieses Modell, das Ihnen am Herzen liegt und wo Sie nochmal zwei Sätze sagen wollten.
Genau, also wir versuchen tatsächlich dieses Wissen der Menschen, also jeder Patient weiß ja über seine Erkrankung besser Bescheid als jeder Arzt. Er weiß zwar nicht die Details, aber er weiß, wo er die nachlesen kann. Und was wir halt wollen ist, was in der medizinischen Literatur immer ist, da geht's um Überleben, man lebt irgendwie 3 Monate länger mit der Therapie oder 5 mit der. Aber wie die Leute sich in der Therapie fühlen, was sie für Erfahrungen haben, Lebensqualität, das ist ja wichtig. Also wir wollen ja nicht dem Leben mehr Jahre schenken, sondern dem Leben mehr Qualität oder den Jahren mehr Qualität. Und das ist was, was in der Medizin sehr vernachlässigt wird, wie man sich unter der Therapie fühlt. Und da wollen wir die Plattform schaffen, sich auszutauschen und diese Daten natürlich für die Wissenschaft nutzen, um die Therapie besser zu machen.
Spielt Bestrahlung noch eine große Rolle?
Ja, eine große Rolle. Also Bestrahlung ist ja eine der Säulen der Primärtherapie. Also wenn ein Tumor lokal auf die Prostata begrenzt ist, kann man entweder operieren, die Prostata rausnehmen mit dem Tumor oder die Prostata bestrahlen und den Tumor so auch heilen. Also die Bestrahlung ist genauso wirksam für die Heilung des lokalisierten Prostatakrebses wie die Operation.
Behandelt man noch mit Östrogen?
Östrogen machen wir heute nicht mehr. Das war früher so ein verzweifelter Versuch, noch Patienten, die eine Hormontherapie bekommen. Prostatakrebs braucht Testosteron zum Leben, wie Feuer, Sauerstoff. Also Testosterontherapie ist, das heißt, man macht die Fenster und Türen zu, wenn es brennt im Haus, das Feuer geht zurück. Das ist das Prinzip. Aber irgendwann wird es dann resistent wieder, das Feuer fängt wieder an. Und dann hat man versucht, Östrogene zu geben. Wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren so viele neue, richtig potente Medikamente bekommen, die dieses Östrogen komplett abgelöst haben.
Was konkret hat man an diesen neuen Medikamenten jetzt besser gemacht?
Prinzip ist immer, wie gesagt, dem Tumor das Testosteron zu nehmen, also die Türen noch besser abzudichten und die Fenster, dass kein Sauerstoff mehr ans Feuer kommt. Und das kann man schaffen, indem man zum Beispiel ein Medikament entwickelt hat, wo Testosteron überhaupt im Körper nicht mehr gebildet wird, weil diese Steroidringe nicht mehr da sind. Oder auch neue Medikamente, die sich auf die Rezeptoren setzen. Also wenn Sie sagen, wir müssen eine Tür aufschließen mit dem Schlüssel, klebe ich was ins Schloss, ein Kaugummi oder ein Streichholz, und dann kann der Schlüssel nicht mehr passen. Das sind also sehr intelligente Medikamente, die diese Wirkung des Testosterons auf die Zellen unterbrechen.
Hat denn der Testosteronwert eines Menschen oder eines Mannes, ist der aussagekräftig im Hinblick auf eine mögliche Prostatakrebserkrankung?
Nein, es ist mittlerweile bekannt, dass es so eine Schwelle gibt. Also es ist ein Wert, liegt aber auch kurz über der Kastrationsgrenze, dass man diesen hat. Da spielt es eigentlich keine große Rolle mehr, ob man da jetzt das 10-fache hat oder nicht. Ein bestimmter Wert reicht aus, um Prostatakrebs auszulösen.
Kastrationsgrenze liegt bei?
Nahezu null. Also das ist ja so, wenn man jemandem die Hoden entfernt, dann wird kein Testosteron mehr in den Hoden gebildet. Das machen diese Medikamente chemisch, aber in den Nebennieren zum Beispiel wird auch noch Testosteron gebildet.
Der Urologe und Prostatachirurg Professor Thorsten Schlomm ist heute Vormittag unser Gast in SWR 1. Leute, den Titel gerade gehört, haben wir für Sie gespielt. Hören Sie im OP manchmal Musik?
Ja, regelmäßig. Also wir hören gerne Musik und machen es aber so, die erste OP mache ich meine Playlist an. Meistens Jazz und Soul. Und bei der zweiten OP darf sich jeder was wünschen. Das geht ja heute über Spotify und der Anästhesist muss dann nicht nur die Narkose machen, sondern ist auch noch der DJ dann.
Und das funktioniert.
Super.
Und alle sind glücklich und zufrieden. Das ist
viel besser als ohne Musik.
Und der Patient kriegt nichts mit.
Ja, im Idealfall.
Im Idealfall heißt, aber so eine Operation findet immer unter Vollnarkose statt oder kann man das auch mit...
Man kriegt nichts mit. Wir operieren teilweise auch mit so einer rückenmarksnahen Narkose, also so eine Spinalanästhesie. Da kann man theoretisch wach bleiben. Wir haben das ein paar Mal probiert. Das war mal so ein Anästhesie-Chefarzt, der wollte unbedingt bei der OP wach bleiben. Aha. Den haben wir dann nach 20 Minuten sanft einschlafen lassen, weil er geschnarcht hat und so viel geredet hat.
Okay. Also, wir wollten reden über einen Wert, der da heißt PSA. Wenn man PSA googelt, wird in jedem zweiten Artikel die Vokabel umstritten gebraucht. Ist der PSA-Wert umstritten für Sie?
Also für mich ist er überhaupt nicht umstritten. Es ist aber in der Bevölkerung oder auch teilweise in der wissenschaftlichen, nenn es mal Laiendiskussion, ist es umstritten. Da das Thema aber so komplex ist, muss ich sagen, die Leute, die was gegen den PSA-Wert sagen, die verstehen aber auch die gesamten komplexen Hintergründe nicht. Und aus meiner Sicht gibt es nichts Negatives über den PSA-Wert zu sagen, wenn man mit dem nur vernünftig umgeht.
Hauptkritikpunkt ist, wenn ich es richtig sehe, dass ein erhöhter PSA-Wert nicht zwangsläufig bedeutet, dass man Prostatakrebs hat oder bekommt und dass stattdessen große Angst und große Verunsicherung beim Patienten hervorgerufen werden.
Genau, also man kann sich den PSA-Wert tatsächlich wie ein Sicherheitsgurt vorstellen. Sicherheitsgurt ist für uns normal, wir setzen uns ins Auto, schnallen uns an und wir schnallen uns millionenmal an und wir brauchen ihn nie, aber wenn wir einen Unfall haben, dann rettet er Leben. Das heißt, PSA-Wert ist ein Wert, der nicht sagt, dass man Prostatakrebs hat, sondern er sagt nur, das Risiko dafür ist erhöht, zum Beispiel, wenn er erhöht ist. Und dann muss man sehen, kann es natürlich sein, dass dadurch Sachen gemacht werden, wie Prostatabiopsien oder dass man einen Tumor bei jemandem entdeckt, zum Beispiel bei einem 80-Jährigen, wo man ihn gar nicht sehen will. Aber das ist natürlich die Verantwortung des Arztes, bei solchen Menschen überhaupt keinen PSA-Wert zu machen. Und auch wenn man einen Tumor findet, ist ja immer die Kritik des PSA-Wertes, dass man dann Tumoren identifiziert, die einen gar nicht umbringen würden, also man eine Übertherapie macht.
Lassen Sie es uns an einem konkreten Beispiel versuchen festzumachen. Es wird festgestellt, jemand hat einen PSA-Wert, er ist 50, hat einen PSA-Wert von 10. Wie wahrscheinlich ist es, dass er Prostatakrebs hat?
Über 50%.
Das ist aber nicht, das ist relativ immer noch vage, ne? Über 50%.
Ja, aber 50% ist halt recht hoch und man würde ihn natürlich nicht laufen lassen mit diesem Risiko, weil mit 55 könnte der Tumor schon metastasiert sein und er stirbt mit 57 an seinem Tumor. Das wenn man ihn aber mit 50 in einem Stadium entdeckt, wo man ihn mit einer Operation oder Bestrahlung heilen kann, weil nur im Frühstadium kann man Krebs heilen, dann rettet man ihm das Leben. Und das ist das, was der PSA-Wert in großen Studien zeigt. Man kann sein individuelles Risiko, an Prostatakrebs zu sterben, halbieren mit einem frühen PSA-Wert.
Das ist eine wirklich gesicherte Zahl.
Das ist 100% gesichert.
Halbieren klingt nicht schlecht. Ja. Die Frage aller Fragen, wann ist ein Mann ein Mann und wann ist ein Mann dann möglicherweise auch krank, wenn wir über die Früherkennung von Prostatakrebs sprechen, Professor Thorsten Schlomm. PSA ist das eine, dann gibt es das, was manche Männer als eher unangenehm empfinden, eine rektale Untersuchung. Welche Rolle spielt die?
Also die spielt immer noch eine Rolle und ich würde die auf jeden Fall auch empfehlen, weil da wird in der Regel auch Ultraschall gemacht. Das heißt, man kann gucken, wie groß ist die Prostata und viele Tumoren. Also es gibt auch Tumoren, die einfach kein PSA bilden und dann über ein PSA-Wert nicht entdeckt werden würden.
Okay, Sie müssten Ihr Handy ein Stück weit drüberlegen, weil irgendwie geht was übers Mikrofon. Aber ich glaube, so passt es. Ansonsten, wann macht man eine Biopsie?
Also eine Biopsie macht man immer, wenn der Verdacht auf einen Tumor besteht, also durch einen höheren PSA-Wert oder wenn man zum Beispiel einen Tumor tasten kann.
MRT?
MRT machen wir eigentlich nicht als Erstuntersuchung. Wir machen gerne MRTs, wenn man eine Biopsie macht, der PSA-Wert weiter steigt und dann als zweite oder dritte Untersuchung, um dann noch ein bisschen mehr Sicherheit zu haben.
Viele interessieren sich ja dafür, was sie selbst und persönlich für sich tun können, damit sie gar nicht erst Prostatakrebs bekommen. Was ist da an erster Stelle zu nennen? Brokkoli, grüner Tee, Granatapfel?
Also alle diese Sachen, die Sie gerade genannt haben, tatsächlich haben in Studien, kleinen Studien gezeigt, dass sie Einfluss auf die Entstehung oder auch auf die Entwicklung von Prostatakrebs haben. Es ist da wohl überall was dran. Ist es so, zum Beispiel grüner Tee, man muss ihn täglich und zwar in kleinen Portionen trinken, also alle halbe Stunde. Die Asiaten machen das. Die Asiaten haben viel weniger Prostatakrebs. Man denkt, das hat was mit der Ernährung zu tun. Und die trinken einfach den ganzen Tag diese C-Zeremonien, immer so einen Becher Tee. Und weil die Stoffe, die da drin sind, die zum Beispiel diese so freie Radikale abfangen, das nutzt nichts, wenn man das einmal am Tag macht, dann hat man 5 Minuten Schutz. Und den Rest der Zeit nicht. Wenn man das aber alle halbe Stunde macht, dann ist der Körper praktisch immer, solange man nicht schläft, vor solchen Stoffen geschützt.
Sport, Bewegung?
Hat das gleiche Prinzip. Gesunder Körper ist einfach resistenter gegen oder kann besser reparieren, wenn Schäden in der DNA zum Beispiel entstehen.
Regelmäßig Sex bzw. Masturbation?
Tatsächlich gibt es eine sehr häufig, gerade von jungen Leuten zitierte Studie, von Studenten kommen da immer mit an. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass wenn mehr als 44 Ejakulationen pro Monat hat, ein niedrigeres Risiko hat für Prostatakrebs. Das heißt, häufige Samenergüsse, weniger Prostatakrebs.
Aha, also 1 bis 2 am Tag.
Das wäre dann statistisch so, ja. Und wie man diese Studie gemacht hat, ich weiß es nicht, ist kurios. Man müsste dann auch überlegen, wenn man dann mal einen Monat nur 3 hat, ob man den anderen Monat dann irgendwie 80 braucht. Ah. Ich denke aber, dass die Männer das auch gerne ihren Frauen erzählen, um sie zu animieren, sie vor Prostatakrebs zu schützen.
Aber da gibt es jetzt keinen wirklich wissenschaftlich nachgewiesenen Zusammenhang, dass regelmäßiger Sex den Ausbruch von Prostatakrebs verhindert.
Also die Hypothese dahinter ist, weil die Prostata bildet ja die Samenflüssigkeit oder die Samenflüssigkeit, und wenn man die einfach immer durchspült, dann ist es geringer, dass da irgendwie Entzündungen und sowas kleben bleiben, die auch Prostatakrebs auslösen können. Das ist aber auch eine Studie, die ich jetzt nicht irgendwie meinen Patienten zitieren würde.
Angenommen, Sie wären in 10 Jahren nochmal unser Gast und würden über das Thema Prostatakrebs reden. Welche Fortschritte, kurz zusammengefasst, würde es dann geben?
Ich denke, dass wir dann garantiert nur noch die Tumoren therapieren, die auch therapiert werden müssten. Also wir würden wahrscheinlich die Operationen und Bestrahlungen um den Faktor 10 reduzieren. Es würde keiner mehr an Prostatakrebs sterben, weil er früh entdeckt wird. Und wir hätten für metastasierte Erkrankungen zielgerichtete Therapien.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Das war's, Leute, mit Professor Thorsten Schlomm.
Eins gehört.